Der Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo zusammen, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Konvers». Wir hoffen, ihr versteht uns gut. Wir sind nämlich anders wie die letzten beiden Mal, wo wir in der trauten Stube die Hei aufgenommen haben. Sind wir heute aus gutem Grund im Studio, im Aufnahmestudio beim RefLab. Und wir können da, wenn wir heute nicht nur zu zweiten sind, da kommen wir gerade dazu, Stefan, sondern zu dritten, können wir den Abstand nicht einhalten und haben darum eine Maske an. Also falls wir so ein bisschen wie hinter einem Vorhang tönen, dann ist das der Grund. Ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem gut. Die Aufnahmequalität ist ja dafür sonst viel, viel besser als sonst in die Heime. Ja, wir haben es zweimal angeteasert und haben euch lustig gemacht. Jetzt ist es soweit. Unser Gast ist da. Wir haben gesagt, sie ist sehr bekannt. Jede von euch daheim wird sie schon mal im Wohnzimmer haben. Via Fernsehbildschirm, da bin ich ganz sicher. Und auch am Sonntag indirekt auf dem Küche oder am Zmorgentisch, nämlich dann, wenn der Sonntagsblick dort liegt. Und mehr dazu sagt uns jetzt gerade der Stefan.
Ganz genau. Also, wir haben heute als Gast hier Christine Meier. Sie ist Journalistin, ganz, ganz lange eins von den super bekannten Gesichtern beim SRF gewesen. Und Sibyl, ich darf es endlich wieder sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen, gell? Zeigste Club, 10 vor 10, dann den Club als Redaktorin geleitet, auch moderiert. Und dann ist sie Chefredaktorin beim Sonntagsblick geworden, wo du bis 2016 geblieben bist. Und seitdem ist es eigentlich noch spannender weitergegangen. Du hast dich selbstständig gemacht, bist Beraterin, Coach und Moderatorin. Christine, wie geht es am Journalismus im Moment? Man liest die ganze Zeit von Sparmaßnahmen, sinkenden Abozahlen. Was würdest du sagen, wie geht es denen?
Schlecht. Also den Medienhäusern geht es nicht gut. Das ist klar, weil die Werbeeinnahmen weggebrochen sind im Print. Und nicht im gleichen Maße sich in die digitale Welt verleiht haben. Und jetzt, seit Covid, hat sich das Ganze wie in allen Branchen eigentlich, haben sich Probleme exponiert.
Ja. Bist du jemand, der das sehr gut von innen kennt? Also jemand, der lange mitgeschafft hat? Du hast aber jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Aussenperspektive bekommen auf das Ganze, als Beraterin, als Coach. Würdest du sagen, gut, habe ich rechtzeitig den Absprung geschafft?
Nein, als ich im 2013 den Sonntagsblick als Chefredaktorin übernommen habe, habe ich zugeschaut, jeden Sonntag, wie die Zahlen am Kiosk oder in den Abonnements weggeschmolzen sind wie Schnee oder Sonne. Ich konnte das nicht glauben. Ich habe dann dort in meiner gigantischen Naivität habe ich dann noch gedacht, ja, ich muss jetzt die richtig coolen Inhalte zurückhalten, nicht online spielen, die sollen dann erst am Sonntag. Und das hat wirklich nicht funktioniert. Und die Naivität ist dann auch schnell einer Realität gewichen, wo man gesagt hat, okay, wir hauen jetzt raus, die Inhalte auf online. Und heute muss ich natürlich sagen, der ganz grosse Fehler ist gemacht worden, dass man die Inhalte von Anfang an gratis zur Verfügung gestellt hat, von allen Medienhäusern. Ja. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was man da gemacht hat. Das ist ein grosser Gedankenfehler gewesen. Das sind, egal ob das ein NZZ ist, ob das ein Tag ist, Berner Zeitung, bis egal wo, Blick und so weiter und so fort, da steht ja immer eine Arbeitsleistung dahinter. Mhm. Und die hat man über Nacht irgendwann beschlossen, dass man die jetzt gratis in die Welt rausjassen, wenn ich das so sagen darf. Und plötzlich ist man so ein bisschen überrascht gewesen, dass die Leute sich an das gewöhnt haben. Und nur ungern bereit sind, für journalistische Inhalte zu zahlen. Und jetzt versucht man ja da und dort Bezahlschranken zu machen. Und das ist ja ein wahnsinniger Prozess. Dann hast du gleichzeitig sehr starke von der ganzen Social Media. Du hast die Blogs, heute kann jeder publizieren. Mhm. Journalistisch auch kein geschützter Brand, um das einmal so zu sagen, oder eine Berufsbezeichnung. Und so sind wir einfach so verwöhnt, dass wir den Sinn vom Bezahlen für eine journalistische gute Leistung gar nicht mehr eingesehen. Wir haben uns also selber eigentlich kannibalisiert.
Das ist ja sehr heftig, wie du das jetzt sagst. Ich glaube, es hat ja auch letztendlich mit ganz einfachen Mechanismen zu tun. Also man teilt ja nachher dann in den Beitrag, der hinter einer Paid Wall ist, weil man einfach weiss, ganz viele Leute, die die sozialen Medien nutzen, können es nicht anschauen. Gleichzeitig gibt es aber ein Bewusstsein, das zeigen so Initiativen wie die Republik etc., dass wir ja guten Journalismus brauchen und auch etwas dafür müssen zahlen. Auch bei der No-Bilag-Initiative haben die Leute das wollen. Laufen wir auf etwas zu, wo wir so etwas brauchen wie eine Kultursteuer für Journalismus?
Also du meinst, es ist eine staatliche Förderung. Es gibt staatliche Förderung von Medien ja bereits und das ist, das ist auch richtig so. Oder du hast mit der SRG, ich habe 30 Jahre immer wieder für die SRG geschafft. Ich meine, die SRG ist von Gebührengeldern gezahlt und darum ist das Angebot so, wie es ist. Und du hast dort Auftrag, du hast einen Kulturauftrag, du hast die Information, du hast sogar auch den Unterhaltungsauftrag, notabene. Das gibt es, das gibt ja immer Reibereien mit Verlag. Ich kenne beide Seiten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt eigentlich da und heute keine Lösung. Und ich glaube, wenn ich eine hätte, dann wäre ich ein rechter Guru in dieser Welt, weil nämlich die super Profis, die arbeiten sich auch ab an dem. Das ist ganz, ganz schwierig. Und du kannst natürlich auch das Rad nicht zurückdrehen. Und wenn du sagst, okay, wir tun jetzt cool, also das fördern, dann kommt sofort die Frage, und wer sagt, was förderwürdig ist? Wer entscheidet das? Du siehst jetzt noch abschließend noch vielleicht von meiner Seite die Debatte. SRF will den Inhalt in der digitalen Welt stärken, auffahren. Das war bis jetzt keine Kompetenz auch von den Verlagshäusern, die aber keine Gebührengelder haben. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Ich habe absolut keine Lösung.
Wir haben gesagt, wir wollen heute mit dir ein bisschen um das Thema Wort reden, über das Thema Wort reden oder uns um das Thema drehen. Natürlich auch darum, weil Wort und Medien immer wieder ein Thema ist. Oder? Spätestens seit 2016, seit dem Trump, wo jetzt Gott sei Dank die Ära zu Ende gegangen ist, ist das Wort Fake News in aller Mund gewesen, vor allem auch in seinem. Was beobachtest du betreffend Fake News, betreffend auch Vertrauensverlust, den gewisse Leute in Medien haben? Hängt das auch damit zusammen mit der Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, dass zum Beispiel auch teilweise Zeit und das Geld nicht da ist für eine fundierte Hintergrundrecherche? Oder ist es andersrum? Die Leute wollen das nicht lesen. Die Leute wollen den berühmten Clickbait-Journalismus, der einfache Worte mit Anführungsstrichen in die Welt rausposaunt werden. Was beobachtest du da?
Du weißt, das ist jetzt eine gigantisch komplexe Frage mit vielen Unterfragen. Ich weiss gar nicht richtig, wo ich anfangen soll. Fake News. Fangen wir mal. Du hast Wahrheit gesagt. Darf ich dort mal anfangen, grundsätzlich? Fall. Weil ich habe ja gewusst, dass das Gespräch unter dem Titel stattfindet, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Wahrheit jetzt aus meiner Perspektive? Ich habe das gegoogelt und da kommst du ja in die ganz existenziellen Fragen. Und da ich nicht so viel Zeit hatte, um mich in all die existenziellen, religiösen und philosophischen Fragen zu vertiefen, habe ich mich gedacht, was ist eigentlich für mich Wahrheit? Und wenn du zum Beispiel mit einem Paar redest, das sich getrennt hat, und die erzählen die einzelnen ihre Geschichten, hast du manchmal das Gefühl, die haben nicht in der gleichen Ehe gelebt. Ja. Die haben jeder eine eigene Perspektive, die für jeden selber wahr ist. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht in Konfliktmanagement an der HSG und nachher noch Mediation. Also du bist immer Konflikt, das kennen die sicher auch. Und jeder sagt aus seiner Perspektive, du musst mir glauben, das ist wahr. Er lügt. Sie erzählt immer Mist. Oder was ist wahr? Was sicher wahr ist, ist, dass wir drei jetzt da sitzen und eine Maske anhaben und einander anschauen und die Fragen diskutieren. Das ist wahr. Eins und eins gibt zwei, ist auch wahr. Und dann wird es schon ziemlich schwierig. Dann wird interpretiert. Zum Journalismus. Man hat früher auch immer diskutiert, was ist objektiver Journalismus? Dann habe ich gesagt, es gibt keinen objektiven Journalismus. Ein objektiver Journalismus wäre ein Aneinanderreihen von Fakten. Aber es ist immer ein Mensch dahinter, wo, ich sage jetzt, eine Story schreibt, wo fragt, wo die Frage so stellt oder so stellt. Und der Mensch ist prägt genetisch von seiner Umwelt, von der Erziehung, das wissen wir alle, ich will jetzt also da nicht einen ganz grossen Exkurs, der Mensch, ich erzähle eine Geschichte anders wie du oder du, Stefan. Es ist einfach so. Und wenn ich ein Interview mache mit dir, Sibyl, und nachher kommt ganz ein anderer Mensch und macht das Interview, dann fragt er ganz anders. Und nachher sagt man, aha, so ist die Sibyl vorher, aha, so ist die. Ist eine Perspektive. Es gibt keinen objektiven Journalismus. Und für das habe ich mich immer verwehrt. Dann ist die Frage der Wahrnehmung von außen. Ich kann euch ein Beispiel machen. Das hat mich am Anfang im Club, wo ich den Club moderiert habe und sehr oft kontroverse Diskussionen hatte, hat mich das eigentlich schockiert. Ich konnte es zuerst nicht einordnen. Ich war dann 35 gewesen, mittlerweile verstehe ich das besser. Da habe ich eine Sendung gemacht und habe nachher total divergierende Feedbacks bekommen. Ich habe einmal eine klassische, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, Rechts-Links-Debatte gemacht. Ich glaube, es war zu der Abzocker-Initiative gewesen. Und dann machst du diese Diskussion und das Gute war ja noch, in dieser Sendung hast du wenigstens gedacht, okay, ich habe drei Befürworter, ich habe drei Gegner, help yourself. Also sind mal alle da mit ihren verschiedenen Meinungen. Und nachher schreibt mir x Leute, aber zwei Mails sind mir geblieben. Einer schreibt, so Frau Meier, einmal mehr haben Sie Ihre rechtsbürgerliche Fratze gezeigt. Und zur gleichen Sendung schreibt mir jemand, ja, hallo Frau Meier, typisch linkes Staatsfernsehen. Mhm. Oder? Mhm. Also das heisst, auch wenn du Journalismus machst, die es konsumiert, liest sie ja grundsätzlich auch wieder aus ihrer Perspektive. Mhm. Also auch dort schon wieder Wahrheit und Objektivität schwierig. Mhm. Jetzt, Sibyl, du hast vorhin Trump erwähnt und Fake News seit 2016. Ich meine, am Anfang, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich gelacht. Dann habe ich gedacht, der Mist, den der macht. Oder? Da schreibt New York Times etwas, er sagt Fake News. Und er hat etwas anderes gehört, er hat gesagt Fake News. Er hat Fox bearbeitet, dass die so ein bisschen in seinem Fox TV, das sind ja sehr nahe bei ihm, aber auch nicht alle Moderatoren dort, denen wird es auch langsam ein bisschen zu viel, muss man sagen. Fake News. Und ich habe gedacht, der Trump wird es fertig bringen und eines Tages sagen, dass die Erde nicht eine Scheibe ist, ist bewiesen. Der sagt, es sei rund, die Erde sei rund, Fake News. Mhm. Schaut doch raus, dann sehen die rund.
Mhm. Hm? Hat man im Foto.
Und das ist wirklich völlig extrem. Oder? Und jetzt gibt es ja, je nachdem, wie du Medien konsumierst, ich sage zum Beispiel meinen erwachsenen Kindern amigs, es ist ganz wichtig, dass ihr Tageszeitungen leset und nicht nur eine. Und dass ihr auch eine Tagesschau schaut. Warum? Dort begegnet dir Geschichten, die du nicht suchst. Du liest sie ja dann, oder? Und dann siehst du Inputs, Geschichten, Interviews, die du nicht gegoogelt hast, die du nicht explizit gesucht hast, die du nicht in deinen Echoräumen findest, wo du dich immer drin bewegst. Mhm. Aber das machen viele nicht mehr. Oder die haben ihre eigene Newswelt gebaut. Und dann befinden sie sich in einer Welt, wo sich Gleichgesinnte treffen.
Die berühmten Bubbles, oder?
Genau. Mhm. Und die haben dann Recht.
Mhm. Und die verstärken sich
gegenseitig. Ja, genau. Und dort geht es um Recht haben. Mhm. Und dann kannst du jede Haltung kannst du beführen und sagen, so ist das. Und du wirst jemanden finden, der das auch findet. Mhm. Oder? Und weil du dann andere hast, die sagen, nein, das stimmt nicht, wir haben Recht. Und kennt mich in der Religion hinlänglich. Mhm. Da gibt es dann Konflikt und Krieg und ich weiss nicht, was alles. Oder? Also ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift.
Nein, aber sehr interessant. Und das auch mit dem Recht haben, und man könnte das ja auch sagen, Wahrheit haben, oder? Also, der Anspruch auf den Besitz von Wahrheit, ich glaube, der ist tatsächlich, und das hast du jetzt sehr eindrücklich geschildert, mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, die immer mitschwingen bei dem, was man selber als wahr erkennt. Dass das Wahrheit haben, das ist, glaube ich, ein Anspruch, der völlig vermessen ist und eigentlich immer irgendwo in einer sehr schwierigen Ecke landet, wenn man meint, man habe die Wahrheit.
Ich bin eben dort ein bisschen skeptisch. Also ich würde sagen, der eine Punkt, da gehe ich sofort mit. Das, was du so schön hast gebracht mit dem Ehestreit oder mit der Trennung. Dass man wie sagt, es gibt verschiedene Perspektiven und aus diesen Perspektiven sieht das Gleiche komplett anders aus, sodass man es nicht wiedererkennt. Das finde ich ganz eine wichtige Einsicht. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig, verschiedene Medien zu konsumieren, verschiedene Leute zuzulassen und verschiedene Erfahrungen zu machen. Aber das andere, was ich so krass fand in den letzten 4 Jahren, war, dass die Faktengrundlage nicht einmal mehr gegolten hat. Mhm. Also, ich meine, ob man jetzt irgendwie, ich mache jetzt ein krasses Beispiel, wo ich eine entschiedene Meinung habe, aber wenn man jetzt sagt, wir sollten bei Covid eine Durchsuchung machen oder ob man jetzt sagt, wir sollten einen Lockdown machen. Dem liegen die gleichen Fakten zugrunde und man interpretiert sie anders. Aber der Trump hat ja eigentlich den Fake-News-Begriff und die Alternative Facts dort gebraucht, wo er behauptet, es seien noch nie so viele Menschen zu einer Antrittsrede gekommen wie bei ihm. Und man hat nachher ganz einfach können zeigen, dass das nicht stimmt. Und seine Pressesprecherin ist nicht zurückgerudert, sondern hat gesagt, der Präsident hat alternative Fakten. Und das ist irgendwo, oder für mich ist so wie, ich bin noch nie verzweifelt, wenn wir verschiedene Perspektiven haben, weil ich glaube, das gehört zu einer Demokratie, zu einer Gesellschaft. Aber wenn die Fakten selber ins Schwimmen kommen, also wenn es die nicht mehr gibt, dann finde ich es total gefährlich. Und das haben wir ja jetzt, ich weiß nicht, wo du, Christine, Präsidentschaftswahl verfolgt hast, über welche Medien du das gemacht hast. Bei mir war es wirklich so, dass ich am Schluss CNN eingeschaltet habe. Es ist eine Push-Nachricht auf die Süddeutsche Zeitung. Es ist bei CNN live gekommen, dass jetzt Biden gewonnen hat. Und ich habe gedacht, stimmt es echt wirklich? Gibt es nicht irgendeinen Hocken dran? Ist es jetzt wirklich klar?
Und weißt du, was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, schauen wir mal. Mhm. Oder? Die Stimmen sind ausgezählt. Und ich glaube auch, dass er gewonnen hat. Ja. Jetzt stellt euch vor, ich meine, der Trump, der benimmt sich ja seither noch eigenartiger überhaupt, ja. Oder? Ich meine, es ist ja eigentlich Wahnsinn, was für Menschen auf dem Planet was für Herrschaften haben. Er ist nicht der Einzige. Ja. Wir sind einfach entsetzt, dass das in der westlichen Welt so vorkommt, oder? Und darf ich noch schnell zu dem etwas sagen, was du gerade gesagt hast, oder gerade zu Beginn, wo noch nie sind so viele Menschen gekommen. Also ich bin davon überzeugt, dass der Trump das glaubt. Also einfach mal schnell, ich glaube, für ihn ist das die Wahrheit. Und er hat ein Umfeld, wo man wahrscheinlich nicht wagt, ihm zu widersprechen, weil noch nie hat er so viele Leute entlassen. Und in der Regel, oder, du musst dann Ja sagen, um dich herum, und einer sagt, nein, es stimmt im Fall nicht, willst du das Bild vielleicht mal anschauen, dann wird er geköpft, oder? Das ist der Messenger. Und der Trump hat sich wahrscheinlich, wie viele Menschen, die an gewissen Positionen sind und keinen Widerspruch mehr wollen, hat er die Ja-Gesager um sich geschart. Das ist seine Wahrheit. Und er, wenn du willst, dort überleben oder dort willst profitieren, wirst du sagen, ja genau, das stimmt im Fall Herr Trump, oder? Noch nie sind so viele gewesen. Und das interessiert ihn gar nicht, was sonst gewesen wäre. Und dann tut er das so lange mantraartig wiederholen, bis es Leute gibt, die das glauben. Jetzt bei diesen Wahlen, was meine grosse Sorge ist, dass irgendwo in Madison County, wo man jetzt nachzählt, Stimmen gefunden werden, die vielleicht von jemandem sind, wo verstorben ist, whatever. Und auch wenn das im Verhältnis zu der Anzahl Stimmen in diesem Staat Peanuts wäre, wird ihn das ermutigen, die ganz und nachzählen wollen, an Go-Go und. Also, ob der Biden, der ist jetzt President-elect, steht ja jetzt, wo er auftritt, er lässt sich mal nichts anmerken, macht einfach Fische. Der Trump benimmt sich wie ein kleines Kind, irgendwie, oder? Völlig gekränkt, aber absolut sicher, dass das nicht stimmen kann. Er wird beführt von seinen engsten Anhängen. Die Sache ist einfach noch nicht gegessen. Ja. Ich frage mich, wie bringst du aus dem Weißen Haus raus? Ja. Also weißt du, ganz ehrlich.
Ja.
Wie bringst du aus dem Weißen Haus raus und wie bringst du, ich glaube, das ist dann noch fast die grösste Frage, die gespaltene Nation, oder? Wieder zusammen. Also ich meine, sie haben ja das jetzt auch ein bisschen zu ihrem Wahlspruch gemacht, Biden, Harris, der Healing-Prozess, also die gespaltene Nation, die wieder muss heilen muss. Und ich glaube, da haben sie schon etwas Richtiges erkannt. Und mit jeder Stimme, die gefunden wird, von einem eben zum Beispiel Verstorbenen, tut der Graben sich wieder
auf. Es ist krass, oder? Es ist krass. Und du das, oder? Das Problem ist ja auch, von der Informationsflut, wo ja die Fake News auch beführt. Ich meine, was wir alles an Informationen bekommen, ob wir wollen oder nicht. Du kannst dich dem ganz, ganz schlecht nur entziehen. Du kannst ja gar nicht davon ausgehen, dass das alles stimmt. Aber manchmal will man auch, dass etwas stimmt. Das ist doch gewesen, wie, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das ein korrektes Beispiel ist. Achtung, ich weiß nicht, ob das wahr ist, was ich da erzähle. Aber am Anfang von Covid hat es doch die Bilder von Italien aus Bergamo aus den Spitälern. Also das zweifle ich nicht an. Und plötzlich hat es doch Bilder von Delfine in der Lagune von Venedig. Und da habe ich gedacht, das ist ja der Hammer. Also ich habe das so, es hat mich so sonderbar berührt irgendwie. Irgendwann nachher hat man mir gesagt, das war im Fall Fake gewesen. Oder?
Das möchte man gerne glauben.
Aber das habe ich gerne glauben, dass jetzt die Delfine durch Venedig durchschwimmen, so einen Moment lang. Ehrlich, ich habe keinen Moment mich hinterfragt, ob das stimmt. Jetzt ist das nicht eine wahnsinnig relevante News. Die hat jetzt mit mir nicht viel gemacht, außer mich erfreut für einen Moment und dann die Enttäuschung nachher. Und ich habe gedacht, ja gut, also dass mir das jetzt passiert ist. Oder? Aber als News, ein Junkie und, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube schon vieles nicht. Also ich bin ja mittlerweile auch total misstrauisch und denke, stimmt das? Und das Interessante ist ja gerade jetzt auch in den Vereinigten Staaten, haben die so viele Faktenchecker installiert. Also du kannst sagen, was du willst, da gibt es gerade wieder irgendeine Gruppe, die Faktenchecking macht. Dann, das lesen die aber nicht, die das wollen glauben. Das interessiert die gar nicht. Es ist wirklich ganz schwierig. Und das Land zu einen, jetzt noch während Covid, ist noch viel, viel schlimmer. Weil arm, reich, die sich Gesundheit können leisten können, die sie sich nicht können leisten können, so viele Leute sind unter der Armutsgrenze, das wird richtig schwer. Und wenn der Biden jetzt, was auch den Senat betrifft, oder? Wenn der kein Parlament hinter sich hat, wo die Entscheid kann stützen, dann kann der im Fall lang regieren. Die werden ihm alles Bach abschicken. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe.
Wir haben jetzt ganz viel dazu gehört und das ist so, da stimme ich dir zu, also das ist so, das sage ich jetzt auch so, gell, ist das
ja, was wissen
aber,
wir schon.
Das wissen wir schon, aber das war sicher etwas sehr viel mit zu tun hat, mit der eigenen Perspektive, mit auch dem Herstellen von einer Ware, wo man sich drinnen so ein bisschen cozy fühlt, oder? Und auch dem Abwehren von dem, wo die Realität, in der man sich zuhause fühlt, irgendwie torpediert, also dass die dann auch sagen, nein, das ist eben Fake News, das ist natürlich beim Trump ganz extrem, aber ich glaube, auch im Kleinen machen wir das und das, wo unsere Welt, wie wir sie gerne hätten, zuträglich ist, das tun wir dann schnell mal als wahr deklarieren. Bei aller Relativität, die Ware hat und wie gesagt mit der eigenen Wahrnehmung auch zu tun hat und der eigenen Prägung, gibt es etwas, wo du würdest sagen, das ist wahr, das ist wirklich wahr, das ist nicht eine relative Wahrheit, das ist eine absolute Wahrheit, das ist wahr. Und ich meine jetzt der losgelöst von 1 und 1 ist 2, wo vielleicht auch gewisse Mathematikerinnen und Mathematiker...
Kämpfen sagen, stimmt nicht
stimmt ganz. Eigentlich nicht. Ist ja immer interessant, aber da glaube ich, auf das Feld lassen wir uns nicht ein, weil wir, da sind wir einfach schlicht nicht zuhause. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist wahr?
Ich bin im Fall sehr vorsichtig, zum sagen, das ist wahr. Ich würde Ihnen formulieren, ich hätte gerne, dass das wahr wäre, weil das meinem Seelenheil entspricht. Ich sage zum Beispiel, ich bin davon überzeugt, aber ich sage nicht, es ist wahr. Ich bin davon überzeugt, dass Liebe, helle Gedanken, positive Energie, ist eigentlich egal, wie man es benennt, immer zu etwas Gutem führt. Nicht direkt, manchmal auf Umweg, wie auch immer. Und ich zitiere diesbezüglich gerne den Marc Aurel, römischer Kaiser, Philosoph, der hat ja mal gesagt, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und ich bin davon überzeugt, wenn man sich seinen Gedanken bewusst ist, und das ist ein Prozess, wir haben schon mal darüber geredet, Sibyl, gell? Weil ich dir gesagt habe, ich kann anfangen meditieren. Nein. Ob du bettest, ob du meditierst, da könnten wir dann uns auch mal noch vertiefen. Ich bin davon überzeugt, dass man durch seine innere Haltung dem Aussen gegenüber kann positive Veränderungen bringen. Aber ich will auch, dass das so ist.
Mhm. Willst du, dass das so ist? Oder ist das eben auch, und das finde ich noch spannend, ist das eben auch ein Erfahrungswert, den du hast?
Ist ein Erfahrungswert.
Also, und das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt am Thema Wort. Oder? Wenn man ins alte Testament schaut, dort hat Wort viel damit zu tun, mit Vertrauen, und zwar Vertrauen, das sich in der Erfahrung bewährt hat. Eigentlich das, was sich in der Erfahrung als verlässlich bewährt hat, das erkennt man als wahr. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, wenn ich meine Gedanken beim Meditieren oder beim Beten oder so auf Positives lenke, dann hat das auch einen positiven Einfluss auf mein Befinden, in welcher Form auch immer.
Nicht nur darauf lenken, sondern sie versuchen, positiv zu gestalten.
Okay, sogar aktiv.
Das ist wirklich schwierig, muss ich sagen.
Das hat sich für dich aber in deinem Leben als verlässlich erwiesen. Jawohl. Das hast du, und das erkennst du dann als wahr.
Ja, nein, ich sage, ich hätte gerne, dass es wahr ist. Ich bin überzeugt, dass es stimmt. Ja. Ich wiederhole mich, ich bin vorsichtig mit dem Wort wahr. Ich finde das Wort Vertrauen diesbezüglich gut. Das Vertrauen. Wir haben, das meine ich, in dieser Gesellschaft, auch bei uns in Amerika, wahrscheinlich noch viel mehr, wirklich einen grossen Vertrauensverlust. Du hast ja vorher gesagt, Stefan, ja, Covid und so, die Fakten sind klar. Wie hast du es gesagt? Ja. Die Fakten sind für alle klar. Da habe ich so gedacht, das finde ich jetzt interessant. Weil, welche Fakten sind eigentlich klar? Ich behaupte nämlich, wir wissen ganz wenig. Im Umgang, wir wissen ganz wenig von diesem Virus. Und das macht es ja so schwierig, dort zu handeln. Und man versucht, irgendwie einzudämmen und. Ich zum Beispiel finde die Faktenlage nicht so klar. Jetzt gerade in diesem Land, wenn ich das noch ausführen darf. Ich gehöre im Fall nicht zu den Corona sogenannten Skeptiker und Verschwörungstheoretiker. Ich distanziere mich in allen Formen. Und ich bin auch mit der Maske gekommen, das ist alles kein Thema. Ich sage aber, wenn du als Regierung am Anfang der Krise sagst, ja, das mit dieser Maske, das ist ja nicht bewiesen, dass das hilft, gell? Also, dass sie das ja mal wissen, oder? Und darum machen wir das nicht. Und man weiss, es gibt zu wenig Fakten, weil der Pandemieplan 2018 nicht umgesetzt, Masken, Entschuldigung, weil der Pandemieplan 2018 nicht umgesetzt worden ist. Dann wird es schon mal ein bisschen kritisch. Haben die Journalisten auch ein bisschen versucht, jeweils bei diesen Pressekonferenzen, sagen sie doch, es gibt einfach zu wenig für alle. Die wollen sie jetzt erstmal fürs Gesundheitswesen, fair enough, oder? Aber das hat ja niemand zugegeben. Und jetzt plötzlich tut man so, wie wenn die Welt ganz eine andere wäre. Aber es ist nicht die erste Pandemie auf diesem Planeten. Wir sind einfach bis jetzt verschont geblieben. Jetzt ist Maske ganz wichtig. Und zwar überall, wenn es geht, auch draussen. Jetzt verstehe ich Leute, die sagen, was jetzt? Wollen die uns verkohlen? Und dann kannst du ja weiterspinnen. Wer hat das Interesse? Ah, die Maskenproduktionsindustrie, der Bill Gates, der ja schon, und so weiter und so fort. Oder? Weil es ist nicht eine stringente Kommunikation. Oder du hörst, du sollst nicht reisen. Ganze Sommer, oder? Und Quarantäne, Riesengeschichte. Jetzt ist in der Presse gekommen, dass man das auch extra so kommuniziert hat, obwohl man nicht sicher war, wie gross die Ansteckungsgefahr wirklich ist. Und denkt, so aus erzieherischen Massnahmen, Entschuldigung, sagt das besser, mal so zu kommunizieren. Da muss ich natürlich schon sagen, bei allem Respekt für die Aufgabe, die ich nicht machen will, von der Landesregierung. Ich will sie nicht machen, auch nicht auf kantonaler Ebene. Ist dort natürlich dann ein gewisser Vertrauensverlust? Systemimmanent, da muss man sich nicht wundern. Und ich glaube, das ist ein kleines Problem, auch jetzt in der Schweiz. Der Kanton macht so, der macht so, der macht schon praktisch einen Lockdown, die sagen was, Maskenpflicht, wir glauben nicht daran. Wie soll man da, ich weiss im Fall nicht, was richtig ist und falsch. Ich habe keinen Plan. Ich denke, ich halte mich jetzt mal dran. Oder? Einfach aus einem gesellschaftlichen Nutzen, nicht weil ich für mich Angst habe. Ich habe keine Ahnung, was stimmt und was nicht stimmt. Das muss ich dir ehrlich sagen, Stefan.
Ich bin froh, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, dort haben wir uns ein bisschen missverstanden. Ich wollte das als Beispiel nehmen für etwas, das unübersichtlich ist, und man jetzt nicht einfach sagen kann, das ist Fakt. Und das mit der Antrittsrede von Trump, wie viel Publikum ist dort gewesen, wäre quasi das Gegenbeispiel gewesen, wo ich würde sagen, aber da gibt es Facts. Also das kann man zählen mit Luftbildern etc. Ich probiere jetzt das, was du noch vor dem hast gesagt, so ein bisschen zu ordnen, und vielleicht habe ich dich richtig verstanden und vielleicht auch falsch.
Wer weiß schon, was wahr ist, gell?
Genau. Es gibt ja so, aber wir können trotzdem versuchen, uns zu verstehen. Das ist doch schon mal faszinierend. Es gibt doch so die drei grossen philosophischen Fragen. So das eine ist, was kann ich wissen, was soll ich machen und was darf ich hoffen? Und ich habe dich jetzt so verstanden, dass du würdest sagen, ja, also Wissen können wir ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel. Also wir wissen jetzt, dass wir hier hocken und Masken anhaben und zusammen reden und hier steht der Tisch. Aber so, dann hört es halt ziemlich gleich auf. Vorher hast du darüber geredet, was hoffst du? Und dort hast du gesagt, du hoffst, dass helle Gedanken, positives Denken einen Unterschied macht, nicht nur für dich, sondern auch in der Welt. Und das ist ja eigentlich so eine Verknüpfung, dass du eine grosse Hoffnung hast, dass dein Handeln etwas ändert. Hast du das noch nie gehabt, dass du gedacht, hey shit, es spielt so keine Rolle, ob ich jetzt mir Mühe gebe oder nicht Mühe gebe. Ich selber mache keinen Unterschied.
Also, gell. Ich habe ja gesagt, ich bin davon überzeugt, das ist noch mehr wieder hoffen. Natürlich, laufend. Hm. Und ich sage nicht, dass ich die Welt verändere. Hm. Überhaupt nicht. Ich bin schon froh, wenn ich mich dort auf Kurs behalte. Weil es gibt so viel Negatives, das dich stören kann. Und es gibt so viel Hoffnungslosigkeit. Und wenn du die Flüchtlingslager anschaust, die brennen und all diese Sachen, muss ich dir sagen, dann wäre ja das zynisch. Irgendwie, du kannst ja nicht alles. Aber ich sage mir, in dieser ganz, ganz kleinen Welt von mir, mal mit mir selber. Und dann, wenn es geht, noch, sagen wir, im inneren Ring oder noch im zweiten Ring, ich beschreibe das so, wer gehört eigentlich zu meinem System und in welches System gehöre ich hinein, dort versuche ich das tatsächlich. Und dort glaube ich daran, dass das etwas bewegt. Und wenn ich das nicht mehr mache, und dann wirst ja du hoffnungslos, dann habe ich das Gefühl, würde ich depressiv. Und das ist für mich nicht etwas angestrengt. Weißt, ich denke nicht, oh, ich muss jetzt so positiv, sondern das ist so eine Grundhaltung, wo ich versuche, und ich habe selber schon Brüche im Leben. Ich bin selber schon in dunklen Zeiten gewesen. Und ich weiß, wie schwierig das übrigens ist, dort wieder rauszukommen, weil du siehst es ja dann nur noch so. Und da muss niemand sagen, du, jetzt musst du ein bisschen positiv denken, gell? Und dann wird das alles wieder gut. Das ist so schwierig angesichts dieses Leids, oder?
Aber was du ansprichst, ist doch hochinteressant. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was sich für viele von uns als wahr erweist im Leben. Wenn man keine Hoffnungen mehr hat, wenn man nicht das Gefühl hat, da habe ich etwas, auf das kann ich vertrauen, dann wird der Sturz ins Bodenlose, oder zumindest der ist dann nicht weiter weg. Also wir brauchen Warten, in dem Sinn, wo wir darauf vertrauen können, wo wir das Gefühl haben, die tragen uns. Und ich will noch ein bisschen in eine andere Richtung kommen. Ich weiss nämlich von dir, Christine, dass du ein sehr religiös interessierter Mensch bist. Du hast das auch im Club immer wieder bewiesen, indem du dich nicht gescheut hast, vor religiöse Fragestellungen diskutieren zu lassen. Ich weiss auch, was das für ein heisses Eisen ist und dass dem Zuschriften gerade noch mal ein bisschen mehr zunehmen, wenn man das diskutiert. Du hast auch immer wieder Kirchenvertreterinnen und Vertreter eine Plattform gegeben. Auch Umstrittene, innerhalb von der Institution Umstrittene. Du hast auch das nicht gescheut. Zum Beispiel, ich habe das sehr geschätzt, wenn ich das noch sagen darf, dass du Monika Schmid, die sehr angefindet worden ist, von ihrer eigenen, also zumindest von der Leitung von ihrer eigenen Institution, hast du, wenn ich das recht im Kopf habe, auch immer wieder mal eine Plattform.
Als Gemeindeleiterin von einer katholischen Gemeinde, wo sich mit dem Bischof in Chur ständig überworfen hat.
Und du hast dann dort auch die Möglichkeit gegeben, dass sie sich äußern kann. Du bist selber katholisch und ich weiss, dass du auch so ein bisschen zugespitzte Fragen nicht scheust, auch wenn du sie selber stellst, amigs bei deinen Moderationen. Ich frage dich jetzt einfach auf den Kopf zu, dass die Jungfrau, dass Maria, so muss ich sagen, eine Jungfrau war, ist katholisches Dogma. Ist das wahr?
Keine Ahnung. Ich halte das eher für nicht wahr. Es gibt ja auch dort grosse Abhandlungen darüber, falls, wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen. Das wissen die ja viel, viel besser als ich. Ich muss sie ganz ehrlich...
Auch wenn du reformiert
hast. Ja, ich weiss. Aber ich finde, genau. Ich muss sie ganz ehrlich sagen, interessiert mich nicht, ob sie Jungfrau war oder nicht. Ist mir ehrlich gesagt egal. Entschuldigung an alle. Ich bin... Aber Maria als Figur hat mich immer sehr interessiert. Und das ist doch auch, ich habe dann einmal gelesen, dass die Kleider, oder wie die Farbe der Kleider, die sie hat, auf diesen Statuen, die sind immer so in dem Blau, Rot, genau. Purpur. Und dann habe ich, wo meine Kinder auf die Welt sind, noch nie öffentlich erzählt, ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, gell? Die sind 25 und 24, ist eine Weile her, habe ich den Gott von meinem Sohn, oder zuerst, nein, wo meine Tochter auf die Welt kam, gesagt, kannst du mir Seidenstoff bringen in diesen Farben? Und hat die übers, wie sagen wir, am Stubenwagen gehängt. Oh, wow. Und hat mir eingeredet, dass das jetzt unglaublich positiv ist. also ich bin nicht ganz unbelastet von dem, aber ob Maria eine Jungfrau war oder nicht, ich fände es fast schade. Aber für sie als Frau. Aber wenn das das Dogma ist und das so erzählt und das irgendwie, ich weiss nicht, wie man auf die Idee kommt, jetzt wissen wir ja, dass die Geschichten und die sind ja hauptsächlich von Männern geschrieben gewesen und was die in dem für einen Nutzen gesehen haben, das weiss ich nicht so richtig. Oder? Also nochmal, ich fasse zusammen. Ist mir egal.
Das erinnert mich jetzt gerade an eine irrsinnige Frau, Julia Sweeney heisst sie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Die macht Comedy, aber über sehr, sehr ernste Themen. Und eins geht um Religion. Und sie erzählt dort, wie Mormonen zu ihr kommen und erzählen, was sie glauben. Und fragen sie dann immer, glaubst du auch, dass es wahr ist? Und so etwa zwei Drittel von dem ganzen Programm ist das Gefühl, die macht sich jetzt einfach lustig über die Mormonen und das ist ja wirklich ganz komisch, was die glauben. Und dann kommt sie so und sagt, hey, aber ich als Katholikin, wenn ich jetzt müsste an der Haustür stehen und erzählen, hast du gewusst, dass der Erlöser von der Welt von einer Jungfrau geboren worden ist, etc. pp. Und dann merkt sie, das würde ich ja gar nicht machen, weil ich mit dem, was ich mein Glauben nenne, gar nicht solche Inhalte meine, sondern vielmehr so etwas wie eine Hoffnung.
Klug,
also so mir, etwas, ja. Was ich in dem und das habe ich jetzt irgendwie gefunden in diesen Tüchern, weißt du, was du hast gesagt.
Sehr berührend.
Es ist wie nicht darum gegangen, jetzt zu sagen, das ist so, sondern
ich das wünsche mir, das ist ja das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe. Ja. Ich wünsche mir, dass das so ist. Und ich habe ja das meinen Kindern auch erzählt. Die haben das auch total ernst genommen. Also, die haben nicht, also jedenfalls haben sie so da, ja. Wie, oder?
Aber ich finde, es hat in dieser Geschichte noch einen Wahrheitsaspekt drin, der über das Hoffen rausgeht. Ich wollte es dir nicht etwas hineininterpretieren.
Aber mach mal, ich bin gespannt. Das ist eigentlich eine Psychoanalyse, die wir da machen. Ja, genau.
Und zwar ist ja, in dem, dass du das tust, ich habe wirklich eine ganz schöne Geschichte finden, und ich glaube, alle jungen Eltern können nachvollziehen. Oder? Also alle jungen Eltern möchten gerne können ein Tuch über den Stuben.
Ja. Genau, es sind zwei in diesen Farben. Ja.
Und was ich doch in dieser Handlung von dem Tuch über den Stubenwagen hängen bei dir als Paar herausstellt, ist nämlich das gute Gefühl, das dir das gibt.
Genau.
Und das ist doch wahr. Das gute Gefühl hast du. Und ich glaube, das ist immer wieder auch im Bereich des Glaubens. Also das erweist sich eben auch als wahr, was einem zuträglich ist. Und da sind wir auch wieder bei den positiven Gedanken, oder? Wo dir wichtig sind, dass man die auch pflegt und dass das schwierig ist, ohne dass als billiges. Das habe ich sehr deutlich von dir gehört und das weiss ich auch. Es ist kein billiges Think Positive, oder? Tun einfach nur, sondern es ist eine bewusste Haltung, mit der man am Leben begegnet, die immer wieder auch eine Herausforderung ist, aber sich eben in der positiven Wirkung immer wieder auch als in dem Sinn wahr erweist, dass es dir gut tut.
Du weißt, wenn ich ja nicht schon auch dunkle Zeiten erlebt hätte und Brüche in meiner Biografie, wo ich nämlich überhaupt nicht im Sinn hatte, zum positiv denken, also ich sage mal, versuche mich auch so zu fühlen, dann würde ich das gar nicht sagen. Oder das ist dann so ein esoterisches Blabla, das interessiert mich nicht. Aber es gibt ja, ich kenne jetzt nicht so viele verschiedene Religionen, aber das Prinzip der Hoffnung, ich meine, für was lebst du am Schluss? Gell? Ich meine, ich mache ein riesen Fass auf. Was ist deine Aufgabe auf diesem Planet? Und gibt es Gerechtigkeit oder nicht? Nein, gibt es nicht. Das sehen wir jeden Tag. Und das macht mich fertig, wenn ich mich richtig auf das einlasse. Dann sage ich mir, ich kann es im Kleinen versuchen. Dort keinen Hass zu sehen. Dort versuchen zu verstehen, oder? Die ganzen religiösen Diskussionen, die stören mich, wie du das richtig sagst, die finde ich ja hochgradig spannend. Weil das ganz viel mit uns allen zu tun hat. Wir sind auf dem aufgebaut eigentlich. Und macht wahrscheinlich irgendwo auch den Mensch aus, die das denken und sich zu fragen, was könnte sein und wo komme ich her und wo gehe ich irgendwann hin. Was mich stört in dieser Debatte ist, wenn mir jemand sagt, er wisse es.
Ja.
Und er hat recht. Das dürfen wir noch sagen. Wenn er aber anfängt, für das zu kämpfen, und das haben Katholiken, weiss Gott, über hunderte von Jahren gemacht, da bin ich dann nicht mehr in dem Club. Das muss ich also ganz ehrlich sagen. Weil sie haben nämlich nicht recht. Weil sie wissen es nämlich auch nicht. Das ist einfach die Religion, in die bin ich hineingeboren. Und ja. Meine Eltern sind aus dem süddeutschen Raum in die Schweiz gekommen, ursprünglich. Und ich bin zwar da geboren, aber wo meine Eltern am Anfang noch viel Heimweg hatten, da sind wir sehr oft wieder in die Gegend gegangen oder heim, zu ihnen heim. Und dort hat sie so eine ganz grosse Wallfahrtskille. Gigantisch gross. Auf einem Berg, wo man von weit gesehen hat. Und dort bin ich ehrfürchtig am Stand. Und was mich dort schon wahnsinnig fasziniert hat, sind natürlich die Bilder gesehen. Die Geschichten, die Opulenz, die Weihrauch. Also ist ja alles eine riesige Inszenierung auch, oder? Das hat mir gefallen. Das hat mich total berührt. Und da bin ich irgendwann in einer reformierten Kirche, ich bin überhaupt nicht rausgekommen, was da läuft, oder? Und ich habe mich wahnsinnig gelangweilt, weil ich überhaupt nicht fähig war, das irgendwie in mich reinzulassen. Ich denke, was ist denn das, die Armen, die in reformierten Unterricht müssen? Aber am Ende des Tages hat jeder sein Heil und seine Botschaft, aber die ist nicht wahr. Und er muss niemandem sagen, sie sei wahr. Ich werde also total allergisch, ja, wenn mir jemand sagt, das ist wahr.
Also würdest du sagen, es gibt nichts, was absolut wahr ist, sondern es muss sich halt immer wieder im eigenen Leben als in dem Sinn wahr erweisen. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo du hast die Bilder angesprochen, die einem faszinieren, die einem reinnehmen. Die Bilder sind ja verknüpft auch immer mit einer Geschichte,
absolut,
mit einer biblischen Geschichte. Und es ist ja immer die grosse Frage, das haben wir auch schon diskutiert in dem Podcast, Stefan, sind dann die biblischen Text wahr? Sind die biblischen Geschichten wahr? Und ich glaube...
Und auf was sind sie gekommen? Ich habe das nicht gehört.
Ja, also wir glauben, es hat ganz viel Wahrheit drin, aber ganz viel davon ist nie passiert.
Genau.
Also historisch... Weißt, eigentlich ist das Boulevard, ich sage jetzt etwas ganz Gemeins, oder? Also Entschuldigung, ich hoffe, sie müssen mir nicht alle schreiben, oder? Aber du erzählst, weil die haben hier schon gewusst, dass die Art, wie du eine Geschichte erzählst, über Menschen, über Schicksal, und das Bild ist immer stärker als der Text.
Klar.
Also machen sie Bilder auch im Kopf.
Also das hat natürlich auch noch mit dem
Analphabetismus.
Ja, natürlich. Der damalige
Bedürfnisse,
oder? Aber das ist so, das Bild wirkt stark. Ich meine, das merke ich ja auch. Ich werde auch zuerst über ein Bild gefangen oder dann noch über eine Headline, wo nämlich ein Stück weit auch ein Bild ist. Und, dann
und über eine emotionale Geschichte, die an jemanden geknüpft ist. Das ist das Prinzip.
Ich glaube schon, dass in den biblischen Texten sehr viel Wahrheit liegt, aber es ist eben eine erfahrungsgestützte Wahrheit, oder? Also Wahrheit, die wir in unserem Leben als wahr erkennen, weil wir die gleichen Erfahrungen machen und dann unter Umständen merken, dass das, was dort steht, viel mit unserem Leben zu tun hat. Ich finde immer noch eine der besten Geschichten, jetzt, wenn wir gerade im November und zwischen aller Heiligen, aller Seelen und am Ewigkeitssonntag sind, Hiob, wo erlebt, was zuträglich ist in einer Situation, wo man trauert und was nicht zuträglich ist. Also das Auftreten von seinen Freunden. Und ich denke, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man mit trauernden Menschen nicht umgehen sollte. Und das gilt vor 2000 Jahren und gilt auch heute noch, oder Hiob ist natürlich noch älter als 2000 Jahre. Übrigens noch ganz kurz etwas zu, ich will noch einen ganz kleinen Werbespot einschalten, der mir ganz spontan in den Sinn gekommen ist, wo du angesprochen hast, was bleibt am Schluss? Was bleibt am Schluss vom Leben? Das ist eine Frage, die wir uns stellen und die viel auch mit dem zu tun hat, was wir dann als wahr empfinden. Der Autor Willi Neff, Schweizer Autor Willi Neff, hat einen Text geschrieben über das Sterben von seiner Mutter. Also nicht einen fiktiven Text, sondern einen Text, wo er wirklich beschreibt, wie seine Mutter gestorben ist. Und so heisst der Text auch «Sterben wie Mutter». Man kann den googlen und findet den ohne Paywall. Und dort drin, in dem Text, in dem sehr berührenden Text, steckt für mich ganz viel Wahrheit.
Nämlich?
Es ist noch schwierig, dass in einem Satz zusammenzufassen, weil der Text erzählt eine Geschichte, es erzählt ein Stück weit ein Leben und in dem Erzählen steckt wirklich ganz viel Wahrheit und vielleicht, wenn man es in einem Satz kann sagen, das, was bleibt im Leben, sind die Beziehungen, die wir gelebt haben. Die bleiben.
Ja, ich denke selber ziemlich viel über das nachher. Was für mich so bleibt, und ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, Christine, von dem, was du hast gesagt, in dem ganzen Bereich, wo es so um die letzten grossen Fragen geht, um das, was wir hoffen, um das, was wir irgendwie denken, wie sollte ich sein oder so, dort haben wir ja keine Worte. Also es gibt keine Worte, wo man können sagen, voilà, das ist es genau so, wie es dort ist oder so. Aber das, was vielleicht jetzt so mit dem Willi Neff, seinem Artikel, oder auch mit anderen Menschen, die ich sehr authentisch erlebt habe, an die Stelle tritt, ist so etwas wie Wahrhaftigkeit vielleicht. Also das wäre so ein bisschen meine Frage jetzt über das, also immer noch ausgehend auch von deinem Meditationserlebnis, wo du erzählst und wie du es interpretierst. Könnte man vielleicht sagen, dass dort, wo wir keine Worte haben, haben wir wenigstens noch Wahrhaftigkeit?
Schöne Gedanken. Ich würde gerne länger darüber nachdenken. Das sprengt wahrscheinlich die Grenzen von diesem Podcast. Das ist ein guter Gedanke, den nehme ich gerne mit. Aber ich kann ihn jetzt nicht einfach so beantworten.
Super. Also, die merken, wir sind auf der Zielgeraden und sicher habt ihr euch auch ganz viele Gedanken gemacht. Natürlich sind wir gespannt auf das. Sibylle, hast du wieder irgendeine Frage, wo sie uns Sachen posten sollen?
Ja, ich meine, tun wir doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade ein bisschen fordern. Was ist denn wahr? Gibt es irgendetwas, wo ihr, wo uns bis jetzt zugelassen habt, würdet sagen, ja, das ist für mich wahr? Und sage, dass mein Hund mich ganz fest liebt. Oder ich ihn. Oder was auch immer.
Bei dir ist das ganz sicher wahr. Das
wissen wir. Ja, ich rede auch aus deiner Perspektive.
In die eine Richtung auf jeden Fall, auf die andere, das weiss ich nicht. Ich will mich nicht anmassen, sagen, was mein Hund für mich fühlt. Wie ich einfach die Liebe sich darin erschöpft, dass er weiss, ohne mich gibt es nichts zu essen. Das mag gut sein. Das würde uns, glaube ich, schon sehr interessieren. Sicher. Wir merken, das ist ein Thema, das unglaublich weit ist. Wir haben einen grossen Bogen geschlagen vom Warten in den Medien, über die existenziellen Warten, über die biblischen Warten, über die letzten Warten. Und jedes einzelne Thema wäre eigentlich Erfolg wert oder auch eine Dissertation. Ich glaube, dass wir dranbleiben an dieser Frage für uns selber und auch in dieser Welt, was dann echt wahr ist und eben überhaupt etwas wahr ist. Ich glaube, das ist wichtig und das haben wir heute ein bisschen versucht zu machen.
Danke vielmals, Christine, dass du bei uns warst und so offen Auskunft gegeben hast und die hast herausfordern lassen. Ich habe das total genossen und habe jetzt einiges, was ich daran weiter studieren
will. Also vielen Dank. Danke auch von meiner Sicht. Ich bin sehr challenged. Und eine Frage, die mich nämlich auch beschäftigt, die ich gerne noch brauche, ich habe gar nicht gesehen, dass die Zeit so läuft, ist eigentlich das Weglassen von Worten per se eine Lüge?
Das ist eine hochspannende Frage und ich glaube, die geben wir wirklich raus in die Zuhörerinnen und Zuhörerwelt. Sehr, sehr spannend. Also ihr merkt, wir würden euch einladen, in das ganze Thema Wahrheit mit einzustimmen. Ich darf noch sagen, dass wir jetzt zweimal super interessante Gäste hatten, die katholisch waren. Und das für uns auch gelebte Ökumenen ist. Und ich darf aber sagen, dass wir nächstes Mal, wenn wir einen Gast werden haben, einen reformierten Gast haben. Und nicht nur irgendeinen reformierten Gast, sondern, wie es jetzt auch medial immer wieder gesagt wird, der oberste Reformierte, respektive Gott sei Dank die Reformierte, wird bei uns zu Gast sein. Und auf das freuen wir uns sehr. Das wird dann im Advent sein, ein weihnachtliches Gespräch.
Hättest du mir auch können sagen.
Ja, die Kommunikation.
Wir haben schon mal darüber geredet.
Aber ist das wahr?
Das wird sich zeigen. Ist das wahr? Das wird sich zeigen, wenn ihr dann wieder dranbleibt. Wir fahren weiter in zwei Wochen. Hast du noch etwas, Stefan?
Nein, ich bin jetzt einfach mega neugierig, sorry. Aber jetzt hat Christine so eine coole Frage gestellt und gesagt, ist denn Weglauf von Worten per se schon
eine Lüge?
Und ich weiss, dass sie als Journalistin ganz genau weiss, wie man Headlines setzt und kurz antwortet. Was wäre denn deine Antwort?
Ich weiss es eben nicht. Darum habe ich auch gedacht, ich gebe es an euch. Ich lebe vom Fragestellen. Das ist das, was mich antreibt. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass es auf jede Frage wirklich eine Antwort gibt. Und sicher nicht eine wahrhaftige Antwort oder eine wahre
und ich
Antwort.
Glaube, was wir von dir mitnehmen können, ist, dass Fragestellen vielfach wichtiger ist, als Antworten zu geben. Ich glaube, das Fragen stellen, das ist etwas, was wir viel öfter machen sollten und nicht gerade vorschnell eine Antwort geben. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Wie gesagt, der Gast, der dann wird kommen wird, wann genau, das wissen wir noch nicht, aber es wird irgendwann im Advent sein, den haben wir angeteasert und bis dahin müsst ihr wieder mit uns zwei
vorlieb nehmen. Das wird
ganz famos. Wir müssen mit uns zwei Vorlieb nehmen und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bleibt gesund und bis bald.
Ciao zusammen. RefLab.